Deutschlandfunk, das war der Tag.
Bis Mitternacht mit Thilko Gries. Herzlich willkommen und guten Abend. Die Bundeswehr wird erneut reformiert, in manchen Teilen wohl eher re-reformiert. Denn es ist ja nicht alles neu, was Boris Pistorius heute vorgestellt hat. Manches aber schon, Details erklären wir gleich. Die Organisation des Nordatlantikvertrages, besser bekannt unter ihrem englischen Kürzel NATO, ist heute 75 Jahre alt geworden. Über die Stimmung, über die Aufgaben, über NATO und Bundeswehr hören Sie hier ein Gespräch mit Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danach berichten wir, wie Peter Büstron, AfD-Bundestagsabgeordneter und Kandidat für die Europawahl, beteuert, von keinem, Zitat, Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen zu haben. Außerdem ein Thema: US-Präsident Biden verschärft den Ton gegenüber Benjamin Netanyahu und die Deutsche Bahn verzeichnet Passagierrekorde beim Verkehr über Deutschlands Grenzen hinaus. Die Bundeswehr ist immer ein Spiegel dessen, wofür sie die Politik verwenden und einsetzen will. Im Kalten Krieg war das Ziel die Abschreckung, voran Abschreckung der Sowjetunion. In den Nuller, in den Zehnerjahren galten dann Auslandseinsätze von Afghanistan bis Mali als Nonplusultra. Und inzwischen geht es wieder um Abschreckung in Europa selbst, Abschreckung vor Russland. Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister und Sozialdemokrat, will die Bundeswehr umbauen. Ob es mehr ist als ein neues Design fürs Organigramm, das hören wir jetzt von Frank Capellan.
Ob er denn das Wort kriegstüchtig gar nicht mehr gebrauchen möchte, wird Boris Pistorius gefragt. Da muss der Sozialdemokrat kurz schmunzeln. Es war wohl ein Versehen, dass er den Begriff erst einmal nicht mehr in den Mund genommen hat, denn eigentlich dient doch auch diese Reform dazu, die Bundeswehr eben auf einen Krieg vorzubereiten.
Ich benutze das Wort kriegstüchtig nach wie vor, weil ich davon überzeugt bin, dass es eines der wenigen Wörter ist, was die Notwendigkeit, um die es hier geht, wirklich richtig beschreibt. Ich respektiere, dass andere sich mit dem Wort schwer tun. Ich nehme aber auch zur Kenntnis, dass die allermeisten, die das tun, mit dem Inhalt kein Problem haben.
Und zu diesem Inhalt gehören nun auch neue Kommandostrukturen. Das Einsatzführungskommando in Potsdam, bisher zuständig für Auslandseinsätze der Bundeswehr, wird mit dem territorialen Führungskommando zusammengelegt. Ein Verantwortlicher für Inland und Ausland soll Entscheidungsprozesse beschleunigen. Verschlankt wird die Struktur zudem, indem die Zahl der Inspekteure von 6 auf 4 verringert wird. Heer, Luftwaffe, Marine und ein aufgewerteter Bereich Cybersicherheit sind künftig die Teilstreitkräfte der Truppe. Der Sanitätsdienst muss zurück ins Glied, wird auf alle Bereiche verteilt.
Die Bundeswehr hat künftig ein operatives Führungskommando. Die Bundeswehr hat künftig 4 Teilstreitkräfte. Die Bundeswehr hat ein Unterstützungskommando.
Somit sollen künftig die Logistiker allen Teilstreitkräften zuarbeiten können. Das gemeinsame Führungskommando wiederum soll auch beim sogenannten Heimatschutz schnellere Operationen ermöglichen. Die Bundesländer, aber auch das Technische Hilfswerk etwa, haben im Katastrophenfall einen Ansprechpartner. Viel wichtiger noch ist allerdings, dass die NATO nun ebenfalls nur noch einen deutschen Kontakt haben wird. Nicht von ungefähr stellt der Verteidigungsminister seine Reform heute vor, am 75. Geburtstag des transatlantischen Bündnisses.
Die NATO besteht aus Alliierten, aus Verbündeten. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Verbündeten auch in Zukunft ihren Teil dazu beitragen können, jeder für sich und alle gemeinsam, dass die NATO ihre Rolle gerecht werden kann. Und das bedeutet eben auch für uns die Herausforderung, die Bundeswehr wieder aufzustellen für eine neue, alte Herausforderung, nämlich die der Landes- und Bündnisverteidigung.
Mir geht es nicht darum, in großem Stil Dienstposten einzusparen, fügt Pistorius noch hinzu. Es geht einzig und allein darum, Strukturen zu verbessern. Das betont auch Carsten Breuer. Der Generalinspekteur verspricht sich von der Reform, Instandsetzungs-, Transport- und Nachschubverbände viel schneller als bisher in den Einsatz schicken zu können.
Das Zusammenführen von Fähigkeiten im Unterstützungskommando ist ja nicht nur dem geschuldet, dass diese Fähigkeiten im Moment knappe Ressourcen sind, sondern ist auch dem geschuldet, dass wir hier weiterentwickeln müssen. Und das können wir am besten, indem sie sehr weit oben mit angesiedelt sind, sodass Priorisierung dann eben auch genau so erfolgen kann.
Zur Personalknappheit äußert sich der Minister heute übrigens nicht. Die Pläne für eine Dienstpflicht würden weiter geprüft, sagt Pistorius. Doch nicht nur deshalb überzeugt sein Auftritt den Verteidigungspolitiker Florian Hahn nicht. Der CSU-Verteidigungsexperte kritisiert im Deutschlandfunk das Konzept des Ministers. Er habe mehr erwartet, etwa auch den Beschaffungsbereich und den gesamten zivilen Sektor der Bundeswehr neu zu ordnen.
Das ist hier ein Reformchen und keine wirkliche Reform. Der Minister hat sich offensichtlich vom eigenen Anspruch der Kriegstüchtigkeit verabschiedet. Also das bleibt weit hinter den Erwartungen.
Kritik habe er erwartet, betont Boris Pistorius.
Eine Reform, die den Anspruch erhebt, eine zu sein, an der muss man sich auch reiben.
Am 4. April 1949, an diesem Tag, gründete sich etwas, was die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Aber die Welt hatte in jenen Jahren sehr vieles noch nicht gesehen bis dahin. Den Holocaust, ein in vielen Teilen verwüstetes Europa, Atomwaffentests und Atombombenabwürfe. Und noch nicht gesehen hatte die Welt auch, dass sich westliche Demokratien einander Beistand versprachen, sollte eine von ihnen angegriffen werden. Das war und ist ein wesentliches Prinzip der NATO, deren Gründungsdokument heute vor 75 Jahren unterschrieben wurde. Die alte Bundesrepublik, die bestand an jenem Tag noch gar nicht, wurde also auch kein Gründungsmitglied und dasselbe galt für die damals auch noch nicht existente DDR. Peter Kapern berichtet jetzt vom Jubiläum heute aus Brüssel, dass das keine Jubelfeier war.
Ganz zum Schluss des NATO-Außenministertreffens kam Jens Stoltenberg noch einmal auf seinen großen Plan zurück, der den gestrigen ersten Tag des Meetings geprägt hatte. Der NATO-Generalsekretär will die Militärhilfe für die Ukraine auf ein neues Fundament stellen.
Be less dependent on ad hoc voluntary short-term announcements. More dependent on long-term predictable commitments.
Die Hilfe solle weniger abhängig von kurzfristigen, freiwilligen Zusagen sein als heute und stattdessen auf langfristige, planbare Zusagen bauen können, so der Generalsekretär. Nur Teile dieses Plans stießen auf ungeteilte Zustimmung bei den Alliierten. Truppenausbildung und Koordinierung von Waffenlieferungen unter dem NATO-Banner, das schon, aber Stoltenbergs Forderung nach einem 100-Milliarden-Fonds für Waffenkäufe stieß auf verbreitete Skepsis. Bis zum großen Jubiläumsgipfel im Juli in Washington soll weiter darüber diskutiert werden. Das eigentliche Jubiläum, der 75. Geburtstag des Bündnisses, ist allerdings der heutige Tag. Die Feierstunde im NATO-Hauptquartier eher nüchtern. Etwas Marschmusik und eine für 32 Bündnispartner erstaunlich kleine Torte. Dann aber doch eindrückliche Momente. Die Außenminister jener Staaten, die seit dem Ende des Kalten Kriegs dem Bündnis beigetreten sind, unterstrichen in kurzen Statements, was die Mitgliedschaft in der Allianz für ihre Länder bedeutet.
When NATO was founded, my country, Poland, was trapped on the wrong side.
Als die NATO gegründet wurde vor 75 Jahren, da habe sein Land auf der falschen Seite in der Falle gesessen, sagte Polens Außenminister Radosław Sikorski. Was für viele Länder galt, die unter die Kontrolle der Sowjetunion gerieten. Auch für Estland, dessen Außenminister Margus Tsahkna daran erinnerte, dass sein Land, gestützt auf das Grundprinzip der NATO, nun nie wieder allein sein werde.
We believe in principle, one for all for one. And we will never be alone again.
Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis, wie stets im Klartextmodus, mahnte, dass die schwierigsten Schlachten der NATO möglicherweise noch in der Zukunft warteten. Und Polens Außenminister wies in dieselbe Richtung.
Russia is on the march again. But happily, we are where we belong. In the company.
Russland marschiere wieder, so Sikorski, aber glücklicherweise sei Polen nun da, wo es hingehöre. In der Gemeinschaft der Demokraten und der Freunden zu Hause. Im Widerstand gegen Russland wie ein Fels.
Like a rock. Let's prevail again.
Lasst uns wieder siegen, so Sikorski. Wie das gelingen kann, machte gleich nach der Feierstunde Dmytro Kuleba deutlich.
I don't want to spoil the birthday party, but my main message today will be patriots.
Er wolle zwar nicht die Geburtstagsparty verderben, so der ukrainische Außenminister, aber er sei mit einer klaren Botschaft angereist. Und die lautet Patriots.
Saving Ukrainian lives, saving Ukrainian economy, saving Ukrainian cities depends on the availability of Patriots, because it's the only system that can intercept ballistic missiles.
Ukrainische Leben zu retten, die Wirtschaft, die Städte zu schützen, all das hänge von der Verfügbarkeit von Patriot-Raketen ab. Denn nur damit könne man ballistische Raketen Russlands abfangen. Spätestens mit diesem Statement hatte Kuleba die 32 NATO-Partner in die Niederungen des Kriegsalltags zurückgeholt. Und der war heute genauso zäh wie seit Monaten schon.
Several allies promised that they should make a new effort to find what they can, or to look into what more they can deliver.
Mehrere Alliierte hätten zugesagt, nochmal nachzuschauen, was sie an zusätzlicher Luftabwehr liefern könnten, so Jens Stoltenberg. Mehr gab es für den ukrainischen Außenminister heute nicht zu holen.
Die NATO wurde gegründet, um der Sowjetunion etwas entgegenzusetzen, und heute setzen seine Mitglieder besonders in Osteuropa darauf, in der NATO Schutz vor Russland zu finden. Entsprechend waren das keine Glückwünsche zum 75-Jährigen, die heute in Moskau selbst formuliert wurden. Es war eher die russische Konstruktion von Wirklichkeit. Björn Blaschke übersetzt.
Die NATO hat Russland zum Ziel ihrer aggressiven Politik gemacht und die Ukraine wird von der Allianz nur als antirussisches Instrument genutzt. Das erklärte heute schriftlich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Anlass: der 75-jährige Gründungstag der NATO. Gestern äußerte sich Sacharowa zur Allianz in ihrem wöchentlichen Pressebriefing. Washington und seine Verbündeten führen einen hybriden Krieg gegen unser Land mit Hilfe der Ukraine. Und sie investieren bedingungslos Milliarden von Dollar in die Unterstützung des neonazistischen Terrorregimes von Volodymyr Zelensky mit dem einzigen Ziel, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Die Außenminister der Allianz diskutierten gestern einen Plan von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der Aufbau eines 5-Jahres-Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine, um dem Land langfristig verlässliche und vorhersehbare Sicherheitshilfe zu gewähren. Das kommentierte Außenamtssprecherin Sacharowa heute, der Plan sei eine Bestätigung des antirussischen Wesens des Bündnisses. Außerdem bestätige der Plan, dass die NATO die Ukraine als Werkzeug nutze, um ihr strategisches Ziel zu treffen, eben Russland. Und gestern hatte sie gesagt, dieses, wenn ich so sagen darf, Forum ist im Grunde das Einzige, was Kiew von seinen westlichen Sponsoren als Gegenleistung für die Zerstörung des eigenen Landes im antirussischen Wahnsinn erreichen konnte. Die Allianz wollte Russland eine strategische Niederlage zufügen, zerstörte aber gleichzeitig die Ukraine. In ihrer antirussischen Haltung habe sich die NATO seit dem Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs ständig erweitert. Immer neue Mitglieder, zuletzt Finnland und Schweden, sind dazugekommen. Das zeige nur, dass die Allianz auf Blockbildung und Konfrontation aus sei. Heute ist der Nordatlantikblock in den Beziehungen zu Russland zum Kalten Krieg zurückgekehrt. Seine Dokumente erklären unser Land zur bedeutendsten und unmittelbarsten Bedrohung. An der Ostflanke findet ein aktiver Aufbau militärischen Potenzials statt. Für Kampfeinsätze gegen Russland werden Übungen beispiellosen Ausmaßes durchgeführt. Sie verbergen es nicht einmal. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Außenminister Russlands, Alexander Gruschko. Er gab der russischen Agentur für internationale Informationen ein Interview, das heute veröffentlicht wurde. Die NATO sei auf Konfrontation mit Russland aus. Jedes der Allianzmitglieder könne allerdings nur selbst sagen, inwieweit es zu einem direkten Konflikt bereit ist. Moskau hingegen suche keine Konfrontation. Das alles entspricht der Grundhaltung von Russlands Präsident Wladimir Putin. Die NATO sei ein Bündnis, das sich gegen Russland richte.
Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist ein öffentlich finanziertes Institut für Politikanalyse in Berlin. Die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik in dieser Stiftung leitet Markus Keim. Und mit ihm habe ich vor gut 2,5 Stunden das folgende Interview aufgezeichnet. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend, Herr Gries.
In Brüssel sind heute osteuropäische Stimmen geradezu emotional geworden, weil und als sie das Jubiläum der NATO mitgefeiert haben. Ist die NATO in einem Zustand, der die Osteuropäer schützen kann?
Sie ist vielleicht noch nicht an dem Punkt, aber sie bewegt sich in die richtige Richtung. Was wir sehen, ist ja, dass die NATO ein Transformationsprozess oder vielleicht besser Adaptionsprozess eingeleitet hat seit 2022. Einige Länder haben das bereits vorher getan, aber in ihrer Gänze tut sie das seit gut 2 Jahren. die passt sich an die veränderten geopolitischen Gegebenheiten, also konkret an die aggressiv-revisionistische russische Außenpolitik. Und in dem Sinne sind dann Bündnis und Landesverteidigung wieder zurückgekehrt in den Kern der NATO-Politik, in den Kern der NATO-Bemühungen. Etwas, was die osteuropäischen Staaten schon viel früher gefordert haben. Die haben ja seit 10, 15 Jahren auf den Charakter der russischen Außensicherheitspolitik hingewiesen, auf den revisionistisch, um nicht zu sagen imperialistischen Charakter und sind in vielen westlichen Hauptstädten verlacht worden. Und die fühlen sich jetzt bestätigt und sind froh, dass sie in den 90er und 2000er Jahren in der NATO Unterschlupf gefunden haben im Rahmen der NATO-Osterweiterungsrunden. Und die NATO wird jetzt sicher noch einige Jahre brauchen, um fähig zu sein, deren Schicksal, deren territoriale Integrität zu schützen. Aber ich glaube, die Weichen sind richtig gestellt.
Nun lautet ja eine Hoffnung mit Blick auf die Wahl, die US-Präsidentschaftswahl im Herbst, dass Trump nicht Präsident wird. Und die zweite Hoffnung sollte erst doch werden, dass man ihn und andere Republikaner in den Vereinigten Staaten doch noch davon überzeugen könne, dass die NATO auch einen wichtigen Nutzen für Amerika habe. Teilen Sie diese Hoffnung?
Also ich glaube, wir sind ja mit dem Paradoxon konfrontiert. Einerseits ist Trump unberechenbar und das ist sehr schwierig. Ich glaube, die Europäer tun gut daran, das zentrale Signal der amerikanischen Politik, sei es von demokratischer Seite als auch republikanischer Seite, ernst zu nehmen. Und das Signal ist ganz eindeutig größere und bessere Lastenteilung zwischen den Verbündeten.
Tun das die Europäer? Insgesamt?
Ich würde sagen, sie haben den Schuss gehört, wenn ich es mal so formulieren darf. Einige tun schon sehr viel, sind bei 3%, zum Teil 4% des Bruttoinlandsprodukts als Verteidigungsausgaben. Ich denke an Polen. Deutschland ist davon noch entfernt, nur mit den 100 Milliarden Sondervermögen erreicht Deutschland die 2%, die die NATO gefordert hat. Aber sozusagen, auch das ist klar geworden, dass jetzt mehr passieren muss. Und ich glaube, ein löbliches Beispiel der deutschen Politik ist die Ankündigung, eine Brigade der Bundeswehr permanent in Litauen zu stationieren. Das ist noch nicht ausbuchstabiert, auch noch nicht ausfinanziert. Aber das sind genau die richtigen Signale. Nicht nur ein Signal an die osteuropäischen Verbündeten, sondern eben auch an die USA, was da lautet: Wir Europäer entlasten euch, die USA, sodass ihr weniger finanzielle Lasten habt und die militärischen Kapazitäten andernorts verwenden könnt.
Mhm.
Und in diesem Sinne müssen die Europäer sich stärker zusammentun.
Und in dieser Situation kommt der scheidende NATO-Generalsekretär Stoltenberg auf die Idee, einen weiteren Fonds einrichten zu wollen. Oder jedenfalls hat er das als Plan vorgestellt. Noch einmal 100 Milliarden Euro zusätzlich von allen NATO-Partnern für die Ukraine-Hilfe. Will er damit Handlungsfähigkeit demonstrieren, sein eigenes Denkmal zusammenzimmern oder hat er einen Dukatenesel im Keller?
Also ich glaube, es geht darum, die NATO handlungsfähig zu machen für die Wiederwahl von Donald Trump, der dann ja gegebenenfalls die amerikanische Unterstützung für die Ukraine auch im Rahmen der NATO relativieren würde. Mir leuchtet der Vorschlag von Jens Stoltenberg, der ansonsten ein sehr besonderer und kluger Kopf ist, nicht ganz ein. Auch die Außenministerin, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, hat heute den richtigen Einwand gebracht, indem sie darauf verwiesen hat, dass gerade die europäischen NATO-Mitglieder, die ja in der Regel auch noch Mitglied der EU sind, im Rahmen der EU doch bereits erhebliche Mittel aufgebracht haben, bilateral, über die EU, sodass der Mehrwert eines zusätzlichen Fonds für die NATO eigentlich nicht ersichtlich ist. Und auch das Anliegen, was er vorgetragen hat, dass die Hilfen für die Ukraine verstetigt werden sollten in einem 5-Jahres-Plan oder sogar in einem 10-Jahres-Plan, da muss man ihm entgegenhalten, das machen doch die bilateralen Sicherheitsvereinbarungen, die viele Staaten aus dem G7-Rahmen in den letzten Monaten mit der Ukraine abgeschlossen haben. Großbritannien, Frankreich, Italien, auch Deutschland. Das sollte doch gerade als Kompensation für die Nichtmitgliedschaft der Ukraine in der NATO nutzen. Und da ist diese 10-Jahres-Perspektive bewusst so eingeführt. Also da werden, glaube ich, Dinge dupliziert. Noch einmal, mir leuchtet der Mehrwert nicht wirklich ein.
Auch an diesem Donnerstag hat der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, seine Bundeswehrreform vorgestellt. Herr Keim, wird die Bundeswehr jetzt zu der Armee, die die NATO braucht?
Also vieles ist ja noch in der Ausplanung begriffen. Das haben der Verteidigungsminister als auch der Generalinspekteur heute beschrieben. Aber die Begriffe und die Parameter, die genannt worden sind, scheinen mir noch die richtigen zu sein. Erstens, es wird alles der Bündnis- und Landesverteidigung untergeordnet. Damit endet auch für die Bundeswehr offiziell die letzten 30 Jahre, wo er Auslandseinsätze, ein Kapitel, was fast schon vergessen ist, das Primat der Bundeswehr gewesen sind, auch das Primat der Bundeswehrplanung. Alles, was Streitkräfteplanung, Rüstungsplanung betraf, wurde für Auslandseinsätze ausgelegt. Das ist endgültig vorbei. Das zweite ist, das zweite Stichwort hat er genannt, Einsatzfähigkeit. Alles muss sich dem unterordnen, um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr mit großem Tempo, mit großem Elan jetzt voranzutreiben. Das finde ich ein wichtiges Signal. Und das dritte Signal finde ich auch ein wichtiges. Ende der Verantwortungsdiffusion. Wenn Dinge nicht funktionieren, muss man identifizieren können, wer dafür verantwortlich ist. Und nicht irgendwelche 7 Referate, die kleinere Beiträge im Verteidigungssystem dazu geliefert haben. Und wenn das so die Parameter für die Bundeswehrreform der nächsten Jahre sein sollten, dann bin ich guter Dinge, auch wenn viele Details heute noch unklar geblieben sind.
Ungelöst ist auch das Problem der Personalnot. Die Bundeswehr schrumpft, anders als sie es möchte. Sie möchte eigentlich wachsen. Herr Keim, würden Sie sagen, dass wir in Deutschland die Wehrpflicht wieder brauchen?
Über kurz oder lang werden wir, glaube ich, nicht daran vorbeikommen. Und ich glaube, der Bundesverteidigungsminister sieht das sehr klar. Er kann das noch nicht sagen, er traut sich das nicht zu sagen, weil er den Rückhalt des Ganzen auch in dieser Frage nicht hat. Ich wundere mich so ein bisschen über die deutsche Debatte. Es gibt doch eine objektive Notwendigkeit. Genauso wie vor wenigen Jahren angesichts der nicht existenten Bedrohungslage für Deutschland und die NATO es gute Gründe gab, sie auszusetzen. So haben sich diese Umstände jetzt wieder verändert. Und viele andere europäische Verbündete innerhalb der NATO machen es uns ja vor. Da wird die Wehrpflicht wieder eingeführt, in welcher Form auch immer. Aber das grundsätzliche Paradigma ist, wir brauchen Teile unserer Bevölkerung zum Heimatschutz, zur Reserve, zum Schutz des eigenen Territoriums, der eigenen politischen Souveränität. Wir tun uns schwer damit, mit unserer Distanz zum Militärischen, und schwurbeln das immer so weg, wenn ich das mal so etwas frech sagen darf. Dann wird das Ganze eingebettet in ein soziales Ja. Dann wird gesagt, ja, wir werden alle mustern, aber nicht alle ziehen. Also es wird abgefedert. Und die Erkenntnis, die, glaube ich, in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung wenig kontrovers diskutiert werden würde, nämlich zu sagen, wir werden bedroht, das ist unabweisbar, das ist ein Mantra der deutschen Außenpolitik seit 2 Jahren und dann muss die Gesellschaft auch ihren Anteil daran bringen, wie mit dieser Bedrohung umzugehen ist. Das ist schwer in der öffentlichen Debatte vorzutragen, angesichts der Tatsache oder insbesondere angesichts der Tatsache, dass dieses Thema ja in der Koalition eher strittig ist, also sozusagen, dass es keine einheitliche Linie der Bundesregierung in dieser Frage gibt.
Sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Keim, danke für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Unter manchen Politikern der AfD gehörte und gehört es seit Jahren zum Ton ihres Politikentwurfs, nach Russland zu reisen und die Position der russischen Herrschaftselite zu unterstützen. Und wenn sie dann wieder zu Hause sind, dann hören sie sich an, als hörte man den Kreml. Peter Büstron war mehrfach in Moskau. Interessanter als diese Besuche ist allerdings wohl der Vorwurf, der deutsche AfD-Politiker mit tschechischem Migrationshintergrund habe Geld aus russischen Quellen erhalten. Eine Recherche der tschechischen Zeitung Denik N legt dies nahe. Wie Büstron dem Vorwurf heute entgegentrat, das fasst uns jetzt Ann-Kathrin Büsker zusammen.
Er habe zu keinem Zeitpunkt von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Dies erklärt Peter Büstron in einem Schreiben an die AfD-Parteivorsitzenden, welches dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Parteispitze hatte den Bundestagsabgeordneten zu einer Stellungnahme aufgefordert. Büstron spricht von einer Kampagne, in der der tschechische Geheimdienst instrumentalisiert werde. Jeder, der sich für den Frieden oder gegen die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine einsetze, solle als russischer Agent diffamiert werden. Büstron hatte zum Beispiel in der Vergangenheit auch in Bundestagsreden immer wieder deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert.
Die Russen haben über 10.000 Panzer, die können 2 Millionen Leute mobilisieren. Da machen 200 Marder oder 200 andere Panzer von uns überhaupt keinen Unterschied. Dieser Konflikt ist militärisch nicht zu gewinnen.
Gleichzeitig beschuldigt Büstron immer wieder die USA, Profiteur des Krieges zu sein und diesen als Stellvertreterkrieg zu führen. Ende März hatten tschechische Sicherheitsbehörden das Portal Voice of Europe als Instrument russischer Einflussnahme enttarnt. Verschiedene europäische Politiker sollen über das Projekt Zahlungen aus Moskau erhalten haben. Den tschechischen Behörden soll ein Audiomitschnitt vorliegen, der Bystron schwer belastet. Erstmal gelte natürlich die Unschuldsvermutung, das betonen alle politischen Akteure in Berlin. Und doch sagte etwa SPD-Europaspitzenkandidatin Katharina Barley bei Welt TV:
Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios.
Man wisse zudem um die Versuche Moskaus, sich Einfluss bei Parteien in Europa zu sichern. So beim französischen Rassemblement National von Marine Le Pen oder der italienischen Lega von Matteo Salvini. Peter Bystron fordert in seinem Schreiben an Alice Weidel und Tino Chrupalla erneut, der tschechische Geheimdienst solle die Abhörprotokolle doch veröffentlichen. Deutsche Geheimdienste sollen bereits Informationen aus Tschechien erhalten haben. Gegenüber dem Deutschlandfunk erklärte der grünen Innenpolitiker Konstantin von Notz, dass das Thema auch den Bundestag beschäftigen werde.
Also damit werden sich alle relevanten Gremien beschäftigen. Der Innenausschuss ist sicherlich eines davon. Auch das parlamentarische Kontrollgremium, das sich ja mit der Kontrolle der Nachrichtendienste beschäftigt, wird das sicherlich zu einem Thema machen, denn es geht hier um ganz gravierende Vorwürfe.
Würden Sie sich bestätigen, würde das erstmals auch russische Zahlungen nach Deutschland beweisen, unterstreicht Konstantin Kuhle, FDP-Fraktionsvize.
Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, dann muss Peter Bystron sofort sein Bundestagsmandat abgeben. Wer Geld vom russischen Diktator nimmt, der kann nicht gleichzeitig Volksvertreter in Deutschland sein.
Peter Bystron kandidiert derzeit für die AfD zur Europawahl auf Listenplatz 2. Kandidaten von Wahllisten zu streichen, ist rechtlich nicht vorgesehen. Ein AfD-Sprecher erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, man werde nun das weitere Vorgehen in den kommenden Tagen beraten. AfD-Bundesvorstand und Fraktionsvorstand würden sich dazu austauschen.
Ann-Kathrin Büsker über Vorwürfe gegen den AfD-Politiker Peter Bystron und dessen Rechtfertigung. Es ist 23:37 Uhr. Wir sind jetzt in dieser Sendung bei einigen Kurzberichten. Im religiös-diktatorisch regierten Iran ist die Zahl der Hinrichtungen nach Angaben von Amnesty International im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte gestiegen. Efi Seibert.
Amnesty fordert angesichts der Zahlen spürbare diplomatische Konsequenzen. Allein im letzten Jahr wurden im Iran 853 Menschen hingerichtet. Das ist die höchste Zahl seit 8 Jahren. Betroffen von diesen Todesurteilen sind Menschen, die Straftaten wie Drogendelikte begangen haben, aber auch Oppositionelle. Für internationales Entsetzen sorgten die Hinrichtungen von Menschen, die während der Massenproteste demonstriert haben. Nach dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini waren im Iran tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Amnesty warnt vor einer Fortsetzung dieser Tötungsserie. Die Menschenrechtsorganisation gab bekannt, dass mindestens 7 weitere Personen im Zusammenhang mit diesen Demonstrationen zum Tode verurteilt worden sind und in unmittelbarer Lebensgefahr stehen. Laut Amnesty setzen die iranischen Behörden die Todesstrafe nach den Massenprotesten verstärkt ein, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und um ihre Macht zu festigen. Geständnisse würden durch Folter erzwungen, Gerichte seien nicht unabhängig und die Verfahren unfair. Die Exekutionen erfolgen in der Regel durch Erhängen. Der Iran selbst gibt keine Zahlen zu Hinrichtungen bekannt. Für den Bericht hat Amnesty International nach eigenen Angaben mit iranischen und kurdischen Menschenrechtlern zusammengearbeitet. Die Dunkelziffer der Hinrichtungen könnte deswegen auch höher liegen.
US-Präsident Biden setzt die israelische Regierung wegen des Kriegs im Gazastreifen nun stärker unter Druck. Ralf Borchardt.
Israel müsse unverzüglich konkrete Schritte zum besseren Schutz von Hilfsorganisationen und Zivilisten einleiten, betonte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Kirby. Zuvor hatte Präsident Biden rund eine halbe Stunde mit Israels Premier Netanyahu telefoniert. Kirby sagte wörtlich: Wir wollen wirkliche Veränderungen auf israelischer Seite sehen. Wenn wir keine Veränderungen auf ihrer Seite sehen, wird es Veränderungen auf unserer Seite geben müssen.
What we want to see are some real changes. On the Israeli side, and you know, if we don't see changes from their side, there'll have to be changes from our side.
Welche Konsequenzen damit gemeint sind, ob die USA etwa einen Teil ihrer Militärhilfe an Israel einstellen würden, wollte Kirby nicht sagen. Bisher schreckt Präsident Biden vor einem solchen Schritt zurück. Nach dem tödlichen Angriff auf die Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen ist die Empörung in den USA über Israels Vorgehen aber deutlich gewachsen. Biden steht deshalb auch im Präsidentschaftswahlkampf unter Druck. Vor allem jüngere und insbesondere muslimische Amerikanerinnen und Amerikaner äußern immer lauter ihren Unmut über Bidens Israel-Politik.
Und Bettina Meyer berichtet, weshalb die israelische Armee eine Urlaubssperre für Kampftruppen verhängt hat.
Die Vergeltungsdrohung aus dem Iran hat Israel in Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt verhängte die Armee für alle Kampfeinheiten eine Urlaubssperre. Auch kurzfristige Heimatbesuche sind für die Soldaten gestrichen. Kurz zuvor hatte die Armee angekündigt, zusätzlich Reservisten aus der Bevölkerung einzuziehen, um die Luftabwehr zu verstärken. Gleichzeitig spielten am Vormittag GPS-Systeme in Tel Aviv und anderen Orten in Israel verrückt. Wer sich mit dem Navigationssystem Waze oder Google Maps fortbewegen wollte, fand sich zeitweise auf dem Flughafen in Beirut wieder. Diese Anomalie ist bereits seit einer Weile rund um Israels Nordgrenze anzutreffen, sowie rund um den Gazastreifen. Dies diene der Sicherheit, damit Drohnenangriffe abgewehrt werden können, berichten Israels Medien. Im Armeeradio verkündete ein Sprecher, dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, weil sich das Land auf einen Vergeltungsschlag aus dem Iran vorbereitet. Israels Verteidigungsminister Galant äußerte sich auch zu der Möglichkeit eines offenen Krieges mit der pro-iranischen Terrormiliz Hisbollah im Libanon. Wir wünschen uns nicht den Krieg im Libanon. So ein Krieg wird eine große Herausforderung für den Staat Israel. Aber für die Hisbollah und den Libanon wird es eine Katastrophe werden, so Galant. Der israelische Verteidigungsexperte Amos Yadlin geht von einer schnellen Reaktion des Iran aus. Als möglichen Zeitpunkt nannte er das Ende des Ramadans diesen Freitag.
Der Luft- und Seeverkehr durch eine wichtige Passage der Ostsee, den großen Belt in Dänemark, ist gesperrt. Arne Bartram.
Es besteht die Gefahr, dass in der Meerstraße Raketenteile herabfallen könnten. Davor warnt die dänische Schifffahrtsbehörde. Bei einer Marineübung war ein Raketenwerfer aktiviert worden. Der könne aber wegen eines Fehlers nicht wieder deaktiviert werden. Das teilt das dänische Militär mit. Bis das Problem behoben ist, sei es möglich, dass die Rakete abgefeuert werde und einige Kilometer weit fliege. Detonieren könne sie aber nicht. Die Besatzungen von Schiffen, die sich in Richtung der Gefahrenzone bewegen, wurden gewarnt und gebeten, erstmal zu warten. Die Brücke über den Großen Belt ist aber weiterhin befahrbar. Der Große Belt ist eine der meistbefahrenen Meerstraßen der Welt und der wichtigste Zugang zur Ostsee.
Bundesweit stehen mindestens 400 Polizistinnen und Polizisten unter Extremismusverdacht. Bianca Schwarz.
Es geht um eine rechtsextremistische Gesinnung oder um die Unterstützung von Verschwörungsideologien. Gegen mindestens 400 Polizeibeamte werden deshalb Disziplinar- oder Ermittlungsverfahren geführt. Das Magazin Stern hatte bei den Innenministerien aller 16 Bundesländer nachgefragt, allerdings von vieren keine aktuellen Zahlen bekommen, und zwar aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen. Insofern könnte die tatsächliche Zahl noch etwas höher liegen als 400. Der Polizeibeauftragte des Bundestags, Uli Grötsch von der SPD, sagte dem Stern wörtlich: Wir leben in Zeiten, in denen von Rechtsextremen gezielt versucht wird, die Polizeien zu destabilisieren. Diese Gefahr sei so groß wie nie. Die Innenministerien ermitteln regelmäßig wegen möglicher Extremisten in den eigenen Reihen. Der letzte große Lagebericht stammt aus dem Jahr 2022. Demnach waren innerhalb von 3 Jahren 327 Mitarbeiter wegen nachweislicher Bezüge zum Rechtsextremismus oder zur Reichsbürgerszene aufgefallen.
Die Initiative Nachrichtenaufklärung hat in Kooperation mit der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks Themen genannt, die im vergangenen Jahr in Nachrichten keine oder kaum Erwähnung gefunden hätten. Marco Bertolaso.
Die wenigsten Menschen haben je etwas von der Phytosanierung gehört. Dabei gilt dieses Verfahren zur Säuberung verunreinigter Böden oder Gewässer durch Pflanzen als besonders umweltschonend. Die Phytosanierung ist nur ein Thema auf der von einer Fachjury zusammengestellten Liste der vergessenen Nachrichten des Jahres. Auch für die besonders hohe Suizidrate in der Landwirtschaft oder die Tropenkrankheit Noma mit jährlich Zehntausenden Toten gilt: Wichtig, aber weitgehend ohne Berichterstattung. Einer der Gründe sind die medialen Verdrängungseffekte von Megathemen wie zuletzt Corona, Ukraine und Nahost. Doch auch die Reichweitenlogik der großen Plattformen schränkt die Vielfalt der Inhalte enorm ein. Mit der jährlichen Liste der vergessenen Nachrichten wollen Deutschlandfunk und Initiative Nachrichtenaufklärung ein Bewusstsein für diese Gefahr schaffen und einen Beitrag leisten gegen die Monokulturen der Information. Für Themeneinreichungen aus der Gesellschaft steht die Webseite derblindefleck.de zur Verfügung. Dort können alle Bürgerinnen und Bürger auf Inhalte hinweisen, die aus ihrer Sicht in den Medien vernachlässigt werden.
Vom Tag an der Frankfurter Börse meldet sich jetzt Bochon Kim.
Im deutschen Aktienindex, dem DAX, war heute wenig Bewegung drin, sodass er den Tag nur mit einem kleinen Plus von 0,2% bei 18.403 Punkten beendet hat. Gestützt wurde die Entwicklung durch Gewinne an der Wall Street sowie robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Im gemeinsamen Währungsraum verbesserte sich die Unternehmensstimmung im März erneut, was auch den Euro beflügelte. Im DAX gehörten heute die Aktien von Siemens Energy zu den Tagessiegern mit einem Plus von 1,7%. Nachdem die Aktien im vergangenen Jahr stark gelitten haben, steigen sie seit Jahresbeginn um mehr als 50%. Gewinne konnten auch auf der Rohstofffront verzeichnet werden. Der Ölpreis bewegt sich nahe seines 5-Monats-Hochs, was vor allem auf die aktuellen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist. Israels Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien sowie die darauffolgenden Aussagen des Irans, mit Vergeltung drohen zu wollen, haben Befürchtungen einer Rohölknappheit verstärkt, da der Iran ein bedeutender Ölproduzent ist. Die lang anhaltenden Spannungen im Roten Meer belasten die Situation zusätzlich. Ölkonzerne suchen seit Monaten nach alternativen Routen.
Oft fahren sie so unpünktlich wie im Inland auch, die Züge der Deutschen Bahn, die ICEs, die von Deutschland aus ins Ausland fahren. Und doch meldet die Deutsche Bahn einen Passagierrekord über die deutschen Grenzen. 2023 seien mehr Passagiere gefahren als vor der Corona-Pandemie, also 2019. Caroline Born fasst zusammen.
Immer mehr Menschen fahren mit der Bahn ins Ausland. Im vergangenen Jahr waren es 24 Millionen Fahrten, über 20% mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.
Das ist wirklich ganz, ganz beachtlich, wenn man das mal vergleicht mit dem Flugverkehr. Der hat nach der Corona-Pandemie immer noch nicht sein Niveau von 2019 erreicht.
Freut sich DB-Vorstandsmitglied Michael Peterson und nennt als Gründe mehr und bessere Verbindungen. So ist die Fahrt zwischen Berlin und Amsterdam nun eine halbe Stunde kürzer, weil eine neue Lok eingesetzt wird. Für Peterson liegt es aber auch am Preis. Er verweist auf Nachfrage auf die Sparpreise. Die müssen allerdings weit im Voraus gebucht werden.
Und es ist immer eine Frage des Buchungszeitpunktes. Und natürlich haben wir in unserem Preissystem ein Steuerungselement. Also wenn am Freitagnachmittag viele Leute fahren wollen und sie buchen es kurzfristig, dann zahlen sie gleich für ein Ticket 150 oder 180 Euro. Wenn sie aber ein halbes Jahr vorher buchen oder 2 Monate vorher buchen, dann nicht.
Insgesamt ist 2023 ein Fünftel der Passagiere im Fernverkehr mit der Bahn international unterwegs gewesen. Die Pünktlichkeit ist laut Bahn bei Fahrten ins Ausland ähnlich wie innerhalb Deutschlands. Dort ist im Fernverkehr rund jeder dritte Zug zu spät. Allerdings gibt es Ausreißer, wie die Verbindung nach Brüssel, wo es in der Vergangenheit durch vermehrte Zugausfälle zu hohen Verspätungen kam. Das soll sich ändern, wenn ab Mitte des Jahres schrittweise der ICE 3 Neo eingesetzt wird, das neue Flaggschiff der Flotte.
Ich glaube, das ist eine gute Nachricht für alle, die die Strecke gut kennen. Ich glaube, da haben wir in den vergangenen Jahren den Gästen viel zugemutet mit dem bisherigen Fahrzeug, dem 406, der nicht sehr zuverlässig mehr war und ist.
Insgesamt will die Bahn ihre Flotte modernisieren, damit es weniger Störungen gibt. Alle 3 Wochen erhält die Bahn einen neuen ICE. Neue Nachtzugverbindungen gibt es seit Mitte Dezember von Berlin nach Paris und Brüssel 3-mal die Woche sowie täglich von München über Wien nach Krakau und Warschau. Auch wenn die Bahn die gestiegenen Zahlen lobt, Experten bemängeln weiterhin insbesondere das Bahnangebot über mehrere Landesgrenzen hinweg. Dabei fehlen Durchgangsfahrkarten, kritisiert Detlef Neuss, Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn.
Für eine Fahrt quer durch Europa benötigt man häufig mehrere Fahrkarten, die aber unterschiedliche Fahrgastrechte haben. Und bei Verspätungen muss man dann eventuell, wenn man den Anschlusszug nicht erreicht, eine neue Fahrkarte kaufen.
Zumindest die Buchung solcher Reisen soll in Zukunft einfacher werden. So verspricht es zumindest die Bahn.
Von liberaler Seite kommt von jeher die Kritik, der deutsche Sozialstaat sei zu groß und zu teuer. Steffen Wurzel fasst uns jetzt die aktuelle Diskussion darüber zusammen und erklärt gleich zu Beginn, weshalb dieses Thema ausgerechnet auf den heutigen Tag fällt.
Der wirtschaftsliberale Think Tank Stiftung Marktwirtschaft hat den heutigen 4. April zum Sozialabgabengedenktag ausgerufen. Er hat ausgerechnet, dass die Menschen in Deutschland statistisch gesehen im Schnitt vom 1. Januar bis heute gearbeitet haben, um für alle Leistungen zu bezahlen, die der Sozialstaat ausgibt. Also für Rente, Bürgergeld, Krankenversicherung, Arbeitslosenhilfe und so weiter. Vorstandsmitglied Bernd Raffelhüschen.
Wir haben eine Sozialleistungsquote inzwischen von fast einem Drittel des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, ein Drittel unserer Wertschöpfung wird sozial verteilt durch die entsprechenden Sozialkassen, durch die Sozialversicherung, durch Bund, Länder, Gemeinden und so weiter.
Raffelhüschen kritisiert, dass nach wie vor zu wenig darauf geblickt werde, dass Deutschland im Schnitt immer älter werde. Entsprechend gäbe es anteilsmäßig immer weniger junge Menschen, die die Sozialleistungen für die älteren Menschen bezahlen müssten. Diese Tatsache untergrabe zunehmend die Generationengerechtigkeit. Die Konsequenz sei, so die Stiftung Marktwirtschaft, dass der Staatshaushalt immer stärker belastet werde.
Tatsache ist, dass wir die Umstrukturierung der großen umlagefinanzierten Sozialversicherung in Deutschland hin zu mehr Kapitaldeckung wirklich verpennt haben, auf gut Deutsch. Da sind wir jetzt dabei, uns irgendwelche skandinavischen Vorbilder zu suchen mit Aktienrente oder Ähnlichem. Aber sorry, das ist zu spät.
Nach Ansicht der Stiftung Marktwirtschaft läuft alles darauf hinaus, dass die Menschen in Deutschland länger als bisher arbeiten müssen. Bernd Raffelhüschen fordert außerdem, dass Menschen, die Kinder haben, stärker als bisher besser gestellt werden, was Steuern und Abgaben angeht. Menschen ohne Kinder hingegen müssten mehr zahlen. Nur auf mehr Zuwanderung zu setzen, das sei keine ausreichende Option, zumindest nicht, wenn es so ablaufe wie bisher.
Die Zuwanderung in Deutschland hilft nicht, sie verschlechtert die Situation eher, obgleich Zuwanderung tatsächlich ein scharfes Schwert sein könnte. Wenn wir uns endlich dazu durchringen würden, Zuwanderung zu steuern nach Qualifikation, wenn wir uns durchringen würden, Zuwanderung relativ schnell und zügig auch in die Arbeitsmärkte einzuordnen.
Anders als die Stiftung Marktwirtschaft sieht der Rentenpolitiker der Partei Die Linke, Matthias W. Birkwald, den Sozialstaat ausdrücklich nicht in Gefahr. Zwar seien in Deutschland 2022 insgesamt fast 1.180 Milliarden Euro für Sozialleistungen ausgegeben worden, so viel wie noch nie. Aber
in den vergangenen gut 25 Jahren sind die Ausgaben zwar nominal gestiegen, aber in ihrem Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sind die Sozialausgaben nur leicht gestiegen und teilweise sind sie sogar gesunken. Und darum fordere ich, dass alle Sozialstaatspaniker ihren Alarmismus bitte einstellen mögen.
Die Schauspielerin und Produzentin Vera Tschechowa ist, wie heute bekannt wurde, nach kurzer schwerer Krankheit gestern im Alter von 83 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Steve Neuwirth.
In ihrer Film- und Fernsehkarriere war Tschechowa von den 1950ern bis zu den 1990er Jahren in fast 100 Rollen zu sehen. Hinzu kamen viele Engagements an großen deutschen Theaterbühnen. Die grünen Augen waren ihr Markenzeichen. Ihre erste Hauptrolle hatte Tschechowa im Film »Das Mädchen mit den Katzenaugen«. Für die Böll-Verfilmung »Das Brot der frühen Jahre« bekam sie 1962 den Bundesfilmpreis. Bekannt ist sie auch aus Filmen wie »Zeit der Empfindsamkeit« und von Auftritten in Fernsehserien wie »Ein Fall für zwei«. Ab 1959 spielte Tschechowa Theater an der Freien Volksbühne Berlin. Weitere Bühnenstationen waren unter anderem das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg und das Düsseldorfer Schauspielhaus. Auch Elvis Presley ist Tschechowa begegnet, unter anderem als er als US-Soldat in Bad Nauheim stationiert war. Vera Tschechowa war die Urgroßnichte des Schriftstellers Anton Tschechow. Ihre Mutter und auch ihre Großmutter waren Schauspielerinnen. Seit den 1990er Jahren stand Tschechowa lieber hinter als vor der Kamera. Dabei hat sie Filmkolleginnen und Kollegen porträtiert, wie beispielsweise Katja Riemann, Klaus-Maria Brandauer und Michael Ballhaus.
Der Nachruf von Steve Neuwirth. Und jetzt haben wir noch die Presseschau für Sie und die hat Leonard Römer für uns.
In vielen Kommentaren geht es um die Pläne von Bundesverteidigungsminister Pistorius für eine Reform der Bundeswehr. Der Fisch stinkt vom Kopf, schreiben die Zeitungen der OM-Mediengruppe aus Vechta. Dieses alte Sprichwort hat sich Boris Pistorius für seine Bundeswehrreform zu Herzen genommen. Denn um die verkrusteten Strukturen der Streitkräfte aufzubrechen, reichen einzelne kosmetische Veränderungen längst nicht mehr aus. Wer die Armee kriegstauglich machen will, muss zuerst die Führungsebene reformieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stimmt zu. Es ist sinnvoll, dass nur noch ein Führungskommando für Inlands- wie Auslandseinsätze zuständig sein soll. Wichtig ist auch, der weiter wachsenden Bedeutung des Cyberraums und der hybriden Kriegsführung Rechnung zu tragen. Merkwürdig bleibt aber, dass die vermeintlich effizienteren Strukturen nicht mit einem Abbau des personellen Wasserkopfs an der Spitze einhergehen. Und das Straubinger Tagblatt kritisiert: Die effektivsten Reformen nützen nichts, wenn es nicht genügend Soldaten gibt. Für sein wohl größtes Problem, den Mangel an geeignetem Bundeswehrnachwuchs, hat Pistorius noch keine Patentlösung gefunden. An einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion über künftige Strategien zur Rekrutierung führt kein Weg vorbei. Der Südkurier aus Konstanz widerspricht. Mit mehr als 181.000 Soldatinnen und Soldaten hat die Armee weitaus dringendere Probleme als die Wiedereinführung einer Wehrpflicht. Die Bundeswehr hat nach wie vor zu wenig Panzer, zu wenig Ersatzteile, zu wenig Munition und zu wenig Geld, um die teils runtergerockten Kasernen aufzuwerten. In den Kommentaren geht es auch um die Berichte über rechtsextremistische Verdachtsfälle bei der Polizei. Mindestens 400 sollen es sein. Für die Frankfurter Rundschau ist das nur die Spitze des Eisbergs. Sie schreibt: Gerade Alltagsrassismus ist ein gravierendes Problem. Rechte Chatgruppen von Polizeibediensteten fliegen regelmäßig nur dann auf, wenn Ermittlungsbehörden wegen eines anderen Verdachts Zugriff auf die Mobiltelefone erhalten. Immer wieder zeigt sich, dass Vorgesetzte von der rechten Gesinnung ihrer Untergebenen wussten, aber nicht eingegriffen haben. Und Zeit Online kommentiert: Es gibt nun eine optimistische Lesart dieser neuen Zahlen. Die Behörden sind sensibler gegen extremistische Umtriebe in den eigenen Reihen geworden. Die pessimistische Deutung liefert der Polizeibeauftragte des Bundestags, Uli Grötsch. Man lebe in Zeiten, in denen von Rechtsextremen gezielt versucht werde, die Polizei zu destabilisieren. Hinnehmen darf der Staat Rechtsextreme in den eigenen Reihen in keinem einzigen Fall.
Dankeschön, Leonard Römer, für diese Presseschau und danke Ihnen fürs Zuhören. Das war die Sendung Das war der Tag. Ich bin Tilko Gries und wünsche Ihnen eine gute Nacht.